Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallöchen, herzlich willkommen zu einer Folge Watchlist, der Serienpodcast. Mit Mona, das bin ich, und mir gegenüber per FaceTime Marcel Mann. Hallöchen.
Guten Tag. Mona hat leider keine Nachnamen, aber daran arbeiten wir. Nachnamenvorschläge bitte nach dem Piepton. Büp. Und zusammen sind wir, das klang jetzt, als ob wir zusammengeschnitten wären, aber wir reden miteinander. Zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Frauen rund ums Klimakterium, die gefilzte Mode auf Töpfermärkten tragen.
Schön, das sind mir die liebsten Frauen.
Susanne und Bille, das geht raus an euch.
Genau so heißen die. Ach schön, herzlich willkommen in der Watchlist-Community. In diesem Podcast geht es um Serien. Serien, die wir gucken.
Und
oder
Töpfer.
Die Marcel und Töpfern mitunter natürlich, jeden Donnerstag. Und die Marcel mitunter auch synchronisiert. Denn Marcel ist nicht nur Comedian, lustiger Comedian, sondern auch Synchronsprecher und synchronisiert die ein oder andere Serie, die wir hier auch schon vorgestellt haben und sieht sie daher vor uns allen und hat natürlich daher auch viel Hintergrundwissen.
Zum Beispiel und die neue Staffel Umbrella Academy, da spreche ich mit.
Stimmt.
Falls mich noch keiner gehört hat, wird es auch nicht weiterhin passieren. Aber ich spreche damit.
Ist jetzt erst rausgekommen, die dritte schon, oder?
Nee, die zweite ist das. Aber es kommt einem vor wie die fünfte.
Ja, okay. Aber ich sehe überall Werbung auf Netflix auf jeden Fall für die Umbrella Academy. Und normalerweise stellt Marcel eine eben auch die Serien vor, weil er eben unser Serienexpertiseur ist. Und ich bin sein Beiwerk. Aber heute haben wir gedacht, komm, drehen wir das Ganze mal um. Und heute darf ich eine Serie vorstellen. Eine Serie,
die darf? Du aber
du
dürftest immer. Aber mangels Penis hast du natürlich keine Kompetenz. Und die Kompetenz, die ist das Wichtigste bei Serien.
Ich habe keine Kompetenz und auch keine Potenz.
So Kompetenz. Kompostiererin Mona.
Ja, und deswegen darf ich eben heute also die Serie vorstellen und du hast sie natürlich auch gesehen. Wie soll es anders sein? Und
ich wollte sie nächste Woche vorstellen. Ich habe mir jetzt schon so viel Arbeit gespart.
Oder?
Und die für nächste Woche habe ich schon längst. Das wäre die für übernächste Woche gewesen.
Oh Gott, ey, wirklich, ich komme nicht mit.
Ja, das schlechte Wetter hilft. Jetzt gucke ich wieder mehr Sachen.
Das stimmt wirklich. Und ich muss gestehen, ich fand die... Wer flüstert, der lügt, Marcel.
Wer rülpst, der furzt auch.
Der furzt entgegen der Schwerkraft.
Fahrtrichtung.
Ja, genau. Ich muss gestehen, dass ich von dieser... es geht um Biohackers heute, das haben wir noch überhaupt gar nicht gesagt, ne?
Biohacker. Oder französisch Hackers de Bio.
Genau. Darum geht es heute. Die berühmte französische Serie Hackers de Bio, um die geht es heute. Und ich muss gestehen, dass ich erst, ich glaube, so Folge 1 und 2 gesehen habe. Und dann,
es ist ja gut, dass du so anfängst.
Ja, nein, pass auf. Und dann, heute gedacht hat, ach du Kacke, ich muss ja heute die Serie vorstellen. Und dann habe ich in einem Wisch den Rest durchgeguckt, weil das dann auch so spannend war und dass ich sowieso nicht aufhören konnte. Und dann habe ich wirklich in einem Rutsch das durchgebumst, würde ich
ja
mal
gut,
so sagen.
Gut, dass wir heute später aufgenommen haben als sonst.
Ja, ist es wirklich. Es geht um Biohackers und es ist eine Serie, in der man eigentlich... Also die Serie ist eigentlich in den ersten 7 Minuten der ersten Folge zu Ende erzählt und ist trotzdem mega spannend. Das fand ich so krass, weil in den ersten 7 Minuten ist ja, also wird das Ende ja eigentlich schon quasi erzählt und trotzdem denkt man, boah, wie ist das passiert? Und dann beginnt die eigentliche Serie oder die eigentliche Handlung 2 Wochen zuvor. Quasi. Und da beginnt es damit eigentlich ganz unschuldig, dass Mia, das ist die Hauptrolle.
Oder Mia, wie sie auf Französisch heißt.
Genau. Ihr Medizinstudium in Freiburg beginnt und in eine WG zieht. Ne? Und da sieht man, da wird man auf einmal von diesem fulminanten 7 Minuten, wird man auf einmal reingeschmissen in seine Studentenzeit. Ne? Das ist ja, also das ist eine Studenten-WG. Da ist irgendwie, der Putz hängt noch an den Wänden, da ist nichts richtig verputzt und verkleidet. Da ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt, wie man es halt aus so einer Studenten-WG kennt. Und mit einer typischen, ich würde mal sagen, Studenten-WG-Besetzung auch. Sie
Studenten.
Zieht also in... Ja, woher konntest du das erahnen?
Richtig. Ich bin der Da Vinci-Code-Knacker.
Es ist einfach Wahnsinn. Sie zieht also in eine WG mit Lotta, Die ist so ein bisschen der typische Hipster-Rich-Studenten-Girl. Ne? So Papi zahlt so alles und die studiert jetzt halt, damit sie weiter Kohle kriegt. Dann gibt's Ole. Ich hoffe, den hat niemand in seiner Studenten-WG, weil Ole ist wirklich, also der ist verrückt und ist so ein kleiner Tüftler, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Wenn man es negativ ausdrücken möchte, schneidet er sich auch mal gerne selber Fleischer auf in seinem Zimmer und steckt sich irgendwelche Chips
Autoaggression unter die Haut zum Wohle der Wissenschaft.
Genau, genau. Und so einer ist es. Und dann gibt es die dritte WG-Mitbewohnerin, die ich sehr liebe, Chen Lu. Die so spricht, die ganze Zeit so schnell. Und das liebe ich ja total, dass jemand überhaupt so schnell spricht, wie ich auch normalerweise sprechen würde, wenn ich mich nicht die ganze Zeit bremsen würde und überhaupt, dass überhaupt jemand mitkommt. Und ich finde es krass, dass man sie so schnell sprechen liegt in der Serie und denke, dass überhaupt keiner mitkommt von den Zuschauern, aber sie tun es doch. So spricht die.
Mhm.
Ne? Und sie spricht wirklich also so schnell, wie ich gerne im normalen Leben sprechen würde, aber es nie darf. Es wurde mir aberzogen
so
im Radio.
So schnell, wie ich Geld ausgebe.
So, und das ist so die Studenten- WG. Und dann denkt man erstmal nach diesen 7 Minuten, wenn man die vorher nicht gesehen hätte, denkt man, ach Mensch, das ist so eine Coming-of-Age normale Studentenserie. Und dann aber nicht so. Diese Mia ist also weil man merkt irgendwann so, ach, die Mia, die ist ja so eine ganz zielstrebige und eifrige Studentin. Und dann merkt man, aha, die ist aber ein bisschen zu eifrig, was die brillante Professorin Tanja Lorenz angeht. Das ist also so der Shooting Star in der Szene, würde ich sagen. Und da besucht sie eben die Vorlesung von Tanja Lorenz, gespielt von Jessica Schwarz. Die, ja, kennt man, also auf jeden Fall.
Ja.
Die war Moderatorin, glaube ich, angefangen und dann hat sie doch Sissi hat's gespielt, oder?
Sie hat Sissi gespielt, auch die Romy Schneider halt hat sie gespielt.
Romy Schneider, ja, freilich.
Die Sissi war. Und, ja, und sie hat einfach viel gespielt und ja. Sie war auch mal mit dem Daniel Brühl zusammen. Aber
ja,
das geht
ja,
eigentlich
ja,
niemandem was an, weil sie ist,
nein.
Vor Daniel Brühl war sie auch schon eine Person des öffentlichen Lebens.
Genau, die ist also der Shootingstar der Szene.
Sie ist so der Steve Jobs der Bio.
Genau, genau
wie so. Wie heißt das danach?
Szene.
Der Bio-Wissenschaft.
Logen.
Ich habe keine Ahnung, was der Beruf eigentlich war. Sie hat immer nur laut gesprochen.
Ja, also die ist also, und alle toll, 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 die ist so, die finden die wirklich toll. Wie so Steve Jobs oder wie so Elon Musk. Die hätte jetzt einen ähnlichen Empfang gehabt wie Elon Musk in Berlin bei uns, ne? So ungefähr. Da wären die Fotografen wären da gewesen, Blitzlicht, Gewitter, toll, toll, toll. Und besonders macht sie eben Biohacking und da eben vor allem synthetische Biologie. Was also für uns Laien, für uns Otto-Normalverbraucher so viel bedeutet
wie... Sprich jetzt nicht über mich.
Sie versucht quasi, so scheint es, Erbkrankheiten auszumerzen. Und zwar, indem sie diese Chromosomen, die beschädigten Chromosomen in der DNA eines Menschen, bevor wir entstehen, ausmerzen. Also man versucht einfach, kranke Chromosomen und beschädigte Chromosomen und so weiter auszumerzen, sodass man quasi Erbkrankheiten heilen könnte. Das ist auch einfach ausgedrückt. Mhm. Und man merkt aber auch, dass diese gute Tanja Lorenz, Marcel würde jetzt sagen, ein bisschen tiki-tiki-bum-bum ist. Das merkt man sehr schnell, weil vor allem auch in der Art, wie sie spricht und wie sie die Vorlesungen hält vor den Studenten. Und man merkt sehr schnell, dass sie also sehr ich-bezogen ist. Man könnte von einem kleinen Gottkomplex sprechen und ist mit der Moral ihres Fachgebietes synthetische Biologie nicht ganz so. Nimmt einfach. So, die Grenzen sind da einfach ein bisschen dehnbar bei ihr.
Die hat so einen leichten Götterkomplex.
Genau, hat sie auf jeden Fall. Also das würde ich ja auch hobbypsychologisch...
Medium.
Ja, ausgeprägt. Es ist schon 7 von 10.
Ja,
und,
bei Starbucks genau. Wäre es Grande.
Genau. Ja, und das ist so das Setting der Serie. Und das hört sich dann so auditiv-traileristisch an, weil der ist natürlich auf Deutsch, das ist nämlich eine deutsche Serie. Und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß.
Lasst uns über die Zukunft reden. Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit.
Sie studieren Medizin an einer der besten Universitäten Deutschlands.
Hi, ich bin Mia.
Jetzt Mia?
Normalerweise nicht vor dem Frühstück.
Frühstück, oh fuck, ich muss ins Bett.
Willkommen in der WG.
Was ist das?
Ist ein Bio-Piano.
Es ist unsere Verantwortung, die Welt der Zukunft zu gestalten.
Du hast ein Geheimnis.
Professorin H.C. Lorenz. Unternehmerin, Visionärin.
Ich mach sie fertig. Was haben Sie mit uns gemacht?
Wer bist du?
Seid die Schöpfer von morgen.
Da hört man Freiburg direkt raus. Ja, ich spüre das, das Badische.
Das ist es. Genau, das ist also so das Setting. Und dann merkt man also immer mehr, es geht hier nicht um Studenten-Coming-of-Age-Geschichte, sondern man merkt also, Mia, die ist doch nicht ganz koscher. Die hat doch ein kleines Geheimnis. Und das merkt man daran, dass man immer wieder so Flashbacks sieht, von der die Serie eigentlich lebt. Ne, es dröselt sich also immer, also der Aufhänger sind wirklich diese 7 Minuten am Anfang und dann dröseln die sich so immer mehr auf. Und das ist natürlich das Spannende an der Serie, weil man natürlich immer wieder so ein kleines Brotkrümelchen bekommt als Zuschauer. Es geht dann weiter, dass natürlich die gute Gottesanbeterin Tanja Lorenz so einen kleinen Hiwi hat. So ein studentischen Mitarbeiter, das waren immer die Streber auch früher, das waren immer die Streber, die auch niemals von der Uni, ich glaube die Hiwis, die bei mir damals Hiwis waren und studentische Mitarbeiter waren, sind immer noch studentische Mitarbeiter, ich glaube die haben nie einen echten Job und so einer ist also auch Jasper. Und ich würde mal sagen, Jasper ist also das schwächste Glied der Kette und das checkt auch Mia recht schnell und macht sich also in einer Liebesromanze an den Jasper ran, um, wer hätte es gedacht, über Jasper an natürlich die große Gottesanbeterin Tanja Lorenz ranzukommen. Weil Tanja Lorenz, doch ich sag mal so, Tanja Lorenz und Mia verbindet eine Vergangenheit, von der die Tanja aber noch nichts weiß. Und Mia... Ja, und Mia ist aber Kick-Ass. Also Mia möchte wirklich, die möchte die Tanja Kick-Ass. Und um eben dann an die Tanja ranzukommen, versucht sie es über Jasper und da entsteht also so eine kleine Liebesromanze. Das ist das Setting, das sind eigentlich so die Hauptpersonen und dazu gehört also die WG von Mia und die WG von Jasper, das ist einfach noch der Nick, der eigentlich... erstmal keine große Rolle spielt. Ne? Das ist so der Unscheinbare. Der Jasper ist so ein bisschen der kleine Hottie und der Nick ist einfach so ein bisschen erstmal so der Anhängsel von Jasper.
Ja.
Ich finde, es ist schon, hat schon viel Coming of Age mit dabei. Oder so die ersten Liebesromanzen, bisschen Studenten, man weiß noch nicht so recht, wer man ist, hier, da, also da so freakige Studenten und so weiter. Aber und das ist der größere Teil eigentlich, eben dieser moralische Konflikt, wie weit darf Medizin gehen in diesem Biohacking und in dieser synthetischen Biologie. Es geht ja eben darum, einfach in DNA der Menschen einzugreifen und das natürlich auch für nicht so gute Zwecke zu benutzen. Oder?
Aber das ist sowieso eine Frage, die sich ja, ich würde mal sagen, im Laufe der Zeit ständig verändert, weil am Anfang der Medizin war ja die Kirche sehr dagegen und man musste ja heimlich an irgendwelchen Leichen forschen, um überhaupt herauszufinden, wie ein Körper aufgebaut ist. Und da sind wir jetzt heute schon viel weiter und jetzt geht's halt darum, kann man so zukünftig forschen, also kann man Erbkrankheiten ausschalten, kann man aber auch... Makel an Menschen, die jetzt als Makel definiert werden, ausschalten. Mhm. Seien es nur Sommersprossen, aber irgendwie sehr früh rauszufinden, was ist das Geschlecht eines Menschen. Kann ich das aber auch so durch künstliche Befruchtung, kann ich mir nur einen Jungen wünschen, wenn ich das will. Mhm. Und da kommt ja dann immer eine Ethikkommission, also jedenfalls in Deutschland, zum Tragen, die das durchspricht, ob was Medizin darf und was nicht. Und wenn das keiner kontrolliert, kommen natürlich dann auch so... Ärzte mit Götterkomplex dabei raus, die weitergehen, als der Mensch das sozusagen moralisch aus dem jetzigen Standpunkt vertreten kann oder tragen möchte.
Genau, und genau darum geht es auch in der Serie eigentlich. Also es schwebt immer mal wieder so mit. Was ich aber schade finde, und das ist auch die erste Kritik an dieser Serie, obwohl ich sie wirklich, wirklich sehr großartig finde, ist ja, dass dieses Moralische, was darf Medizin nicht, ab wann wird es zu viel und so weiter, verschwindet so in diesem Studenten, Coming of Age, erste Liebe, Loyalität,
Eifersucht,
das andere Geschlecht. Ego. Mäßig, ne? Also da fand ich das Potenzial, sagen wir mal, nicht ganz so ausgeschöpft. Aber ansonsten finde ich das eine großartige Serie, weil ich sie sehr, sehr spannend finde, muss ich sagen. Und also ein Cliffhanger nach dem anderen. Ich finde, man muss sofort, ich konnte gar nicht schnell genug auf den nächste Folge-Button drücken, weil ich sofort wissen wollte, wie es weitergeht. Finde ich großartig. Und ich finde vor allem großartig Mia als Hauptdarstellerin.
Die Schauspielerin ist wirklich sehr, sehr großartig. Gut gecastet.
Mhm.
Und auch die WG an sich, die Schauspieler, die ja. WG-Mitbewohner spielen, jetzt Mias WG, sind allesamt sehr gut gecastet. Ja. Am meisten mochte ich ihre Mitbewohnerin, die Blonde von und zu, das Rich Kid.
Ja. Ja.
Das Spiel mochte ich einfach sehr gerne. Da hatte ich das Gefühl, die Schauspielerin bringt sehr viel Eigenes mit. Da wurde, also die anderen, die kann ich jetzt nicht beurteilen, wie die sonst in Rollen sind, aber bei der Schauspielerin hatte ich richtig das Gefühl, das ist so Typecast. Also die spielt jetzt das, was sie halt sozusagen ihre Essenz auch ausmacht. Und die mochte ich halt, die Essenz. Die andere, die Schnellsprecher-Mitbewohnerin, mochte ich auch sehr gern, die fand ich nur nicht so gut inszeniert. Und das ist die einzige Kritik, die ich an die Serie habe, weil ich habe sie auch zu Ende geguckt. Also daher mochte ich sie auch irgendwie.
Ja.
Die Inszenierung teilweise von den Schauspielern fand ich anstrengend.
Okay.
Gerade Jessica Schwarz, die eine unstreitbare, tolle Schauspielerin ist.
Ja.
Aber in manchen Szenen dachte ich, warum tut sie das jetzt? War das jetzt ihre Idee? War das die Idee vom Regisseur? Warum spielt sie für die letzte Reihe im Theater?
Ja.
Warum macht sie alles so groß? Und diese Blicke und manches Mühe zu viel. Ich denke, das irritiert mich jetzt gerade. Aber da weiß ich ja nicht, ob das ihre Schuld ist oder ob der Regisseur sehr ambitioniert darauf bestanden hat. Aber das ist einigen aufgefallen. Gerade die Szenen in den Vorlesungssälen finde ich Mühe zu viel.
Stimmt.
Also das Spiel, die großen Gesten, das Theatralische, dachte ich, also ich komme mir gerade vor wie im deutschen Theater aus Reihe 30, gucke ich aber zu.
Stimmt. Das stimmt. Ich dachte, das wäre vielleicht extra, damit man, also weil sie ja so sehr selbstdarstellerisch in der Serie spielt, also ist, und dass sie denkt, das Leben ist ihre Bühne. Und so steht sie ja da vorne als Professorin eigentlich und Wissenschaftlerin.
Dann kann das so sein, dass man sich darauf geeignet hat, dass sie das so macht.
Ja. Das hatte ich so verstanden und fand das deswegen ganz gut. Also ich finde auch, die Serie lebt, wie du gesagt hast, von der Hauptdarstellerin, von dem Spiel der Hauptdarstellerin, finde ich großartig. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, eine Schweizer Schauspielerin, die auch da...
Ich hab natürlich auch bei Instagram und so gegoogelt, wer die Leute sind, wie alt die sind. Das interessiert mich immer, wenn ich so Studenten spiele. Und die war, glaube ich, erst 20.
Ja, ganz jung. Ganz jung und Newcomer-Schauspielerin und hat jetzt erstmal so einen New Face Academy Award gewonnen und so, weil sie wirklich so eine ganz Newcomer-Schauspielerin ist. Finde ich großartig und wie du sagst, ich finde, die Serie lebt ganz doll auch von der WG von Mia. Da sind immer wieder skurrile Szenen, immer wieder humoristische Szenen, immer wieder. Also es ist so eine kleine, als wären Steve Jobs, Bill Gates und Elon Musk in einer WG und die erfinden
da ganz...
Und Judith Williams, genau. Und die erfinden da ganz großartige Dinge und revolutionieren die Welt aus ihrer kleinen Freiburger WG heraus. Also das finde ich wirklich ganz großartig.
Und Frauenrollen, auch ausgewogen. Also das war,
Stimmt. Ja, fand ich sehr gut. Ansonsten habe ich viel Kritik gefunden zu der Serie. Sie wäre also nicht ausgereift, schwaches Konzept. Die Rollen entwickeln sich nicht und so weiter. Aber kann ich also wirklich alles nicht bestätigen. Wir haben ein paar Dinge haben wir ja jetzt schon gesagt. Aber ich finde sie also übermäßig spannend und finde sie auch großartig gemacht. Gedreht wurde in Deutschland, München und hauptsächlich Freiburg natürlich.
Die Außenszenen sind halt Freiburg. Das ist endlich mal was anderes als Berlin. Das ist mal schön, eine andere Stadt zu sehen.
Ja, finde ich auch gut. Und halt wirklich ein bisschen diesen Studenten-Flair. Also ich habe mich sofort zurückversetzt gefühlt in eine coole Art von Studentenpartys.
Hätte ich studiert.
Ja. Sollte eigentlich schon am 20. April rauskommen, aber weil ja das mit dem Biohacking und mit den Sachen, die da so passieren, nicht so ganz in die Corona-Zeit gepasst hat, ist es tatsächlich jetzt erst 20. August rausgekommen.
Ja, ich hätte im April eh keine Zeit gehabt, weil ich war super busy.
So, Gott sei Dank jetzt erst. Und vor allem ist die Serie nicht nur fiktiv, wobei man das an manchen Stellen denken mag, weil es wirklich ab und zu ganz schön crazy ist und man denkt so, ist das erlaubt? Ist das überhaupt menschlich möglich? Aber sie wurde mit einem Forscher zusammen gedreht, der hat die beraten einfach. Und das ist Ole Pless. Und von dem haben wir ein Interview gefunden.
Genau. Und da tue ich jetzt so, als hätte ich es gefunden.
Genau.
Weil ich ein, das ist kulturelle Aneignung. Und diese Kultur, deren habe ich mich angeeignet. Nämlich der hat mit der Wirtschaftswoche gesprochen. Ole Pless ist Forscher am Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Hamburg. Und er hat die Macher der Serie Biohackers wissenschaftlich beraten. Das ist ganz, ganz oft so, dass man, wenn man eine Serie hat, die sich mit einem Thema auseinandersetzt, was jetzt schon irgendwie mit einer Realität zu tun hat, also Polizei, Cyberkriminalität, wie auch immer, dass man da dann Berater am Set hat, damit jetzt nicht ganz peinlich wird. Und er erklärt, was synthetische Biologie ist. Also Biologen verstehen darunter Verfahren, mit denen sie das Leben selbst neu konstruieren können. Deswegen haben sie manche davon dann, wenn sie fiktionalisiert werden, einen Götterkomplex, weil sie Götter spielen. Und anscheinend für mich die Technologien zum Genome Engineering, also der gezielten Veränderung des Erbguts, ja, genau. Das sagte er anscheinend für dich. Und die Forschung macht aktuell gewaltige Fortschritte mit enormen Chancen für die Medizin. Klar.
Genau.
Wenn man plötzlich Krebs so heilen könnte, wäre das natürlich eine Bereicherung. Und dann kann man nicht sagen, dass es unnatürlich will.
Ja. Ja.
Krebs ist natürlich, Chemotherapie zum Beispiel nicht. Und dann verschiebt sich schon wieder, ob natürlich gut ist oder nicht. Und er sagt, dass einige Teile der Serie längst Wirklichkeit sind. Schon in den 90ern haben Forscher Mäuse mit einem Gen aus Quallen ausgestattet, mit dem die dann ein fluoreszierendes Protein herstellen konnten. Und das sieht man in der Serie auch, dass Mäuse zum Beispiel im Dunkeln leuchten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie derart leuchten. Ich habe noch keine Maus getroffen. Aber man könnte sich teilweise an Nachtlicht sparen, wenn man so eine Maus hätte.
Ja.
An anderen Technologien arbeiten Forscher gerade etwa an Gentherapien, mit denen sie Erbkrankheiten heilen wollen. Und Forscher arbeiten tatsächlich daran, Genscheren mit Hilfe spezieller Viren und anderen Transportsystemen ins Gewebe lebender Menschen einzuschleusen. Damit wollen sie krankmachende Gene reparieren und so bisher unheilbare und bisweilen dann auch tödliche Erbkrankheiten besiegen. Etwa die Sichelzellenanämie, Muskelschwäche oder Chorea-Huntington. Und natürlich sind diese Verfahren noch lange nicht in der klinischen Reife, weil bis das halt durch auch unsere Gesetze an echten Menschen ausprobiert werden kann, dauert es ein paar Jahre, weil man natürlich auf Nummer sicher gehen will, dass ja jetzt nicht massenweise Leute bei einer Feldstudie ums Leben kommen.
Ja,
eben. Also, und es ist ja auch eine Freiwilligkeit, also vorausgesetzt. Wir machen ja keine Tests an Gefangenen. Ich hoffe es so sehr. Und in der Serie spielen halt Studenten ganz alltäglich mit DNA herum und das ist halt ein bisschen überspitzt dargestellt.
Ja.
Das macht man nicht gleich im ersten Semester, aber im Masterstudium oder bei der Doktorarbeit, also sozusagen am Ende von ein paar Jahren, geschieht das dann schon. Und in der Serie sieht man ja, wie der verrückte Mitbewohner mit dem blonden, wallenden, SpongeBob, sondern Tingeltangelbob-Haar, sich selber einen Chip anhand eines YouTube-Tutorials einpflanzt. Ja. Es ist ein bisschen blutig. Und es gibt wirklich eine weltweite Szene von Biohackern, die solche Dinge zu Hause in der Küche tun oder im Wohnzimmer oder wo sie halt keinen Teppichboden haben. Und die nötigen Reagenzien können sich Privatleute jetzt relativ leicht beschaffen. Also die ganzen, nennt man es mal, Zutaten. Für das Biohacking etwa Chemikalien, Enzyme oder halt Bausteine, Lego, um DNA herzustellen. Und das Besorgen der einzelnen Teile ist legal. Ja. Therapien an sich selber ausprobieren, wie es in der Serie gezeigt wird, das ist illegal. Es ist halt die Sache, an dir selber, zu Hause, wer kontrolliert es?
Ja, das stimmt natürlich, Aber das fand ich sehr interessant, also das finde ich ja immer gut, wenn Serien da mit Forschern und Wissenschaftlern und wie auch immer zusammenarbeiten und natürlich ist es überspitzt, es soll ja Entertainment sein, es soll ja eine Serie sein und keine Doku und so, es soll
das
ja
ist auch wirklich
sein.
Unterhaltsam, die Szene mit dem Mitbewohner, der plötzlich blutend irgendwo reinkommt und sagt, guck mal, ich bin jetzt magnetisch und denkt sich, oh nein, bitte. Nee. Und das ist auch, und da ist die Maske auch sehr, sehr gut gemacht.
super. Ja, ja, ja. Und ich finde auch, wie gesagt, davon lebt die Serie total, gerade was den witzigen Teil angeht. Das sind immer die Mitbewohner irgendwie, ne? Und er ist ja so der Verrückte, weiß ich nicht, der da irgendwie alles Mögliche ausprobiert und vor allem das Lustigste für seine Instagram-Follower und er will dadurch, also jetzt Instagram
von. Wie viel hatte er? 30 oder so?
Ja, 300 oder so.
Okay, das war so.
Dem geht's wie uns, Marcel.
Aber das war schon fast zu viel. Ich fand, wenn es in die 100er geht, fand ich den Witz gar nicht so gut.
Ja.
Das ist mir, glaube ich, nämlich auch gefallen, weil er meinte, aber meine Follower lieben das. Und so, wie viel hast du denn? Und dann nannte er eine Zahl, wo ich dachte, ach so 50 wäre witziger gewesen.
Ja, ja. So. Ich glaube, es waren 300. Und trotzdem ist es natürlich echt total witzig, weil für die 300 Leute schneidet er sich da auf und implantiert sich da den Chip. Also das finde ich schon sehr lustig. Und deswegen, also ich finde es sehr, sehr lustig, die Serie. Wir dürfen ja nicht zu viel verraten, weil es einige Wendungen gibt. Ja, genau. Sonst kriegen wir wieder einen Shitstorm vom Allerfeinsten.
Ich habe auch ein, zwei Kritiken gelesen.
Und von der lebt die Serie eigentlich? Ja, und von der lebt die Serie eigentlich, von diesen Wendungen natürlich. Und darum geht es aber eigentlich auch, um diese Wendungen. Die können wir jetzt aber nicht sagen. Es ist einfach eine geile Serie und ich finde sie sehr gut gemacht. Ich finde sie sehr spannend und einfach, ich finde und auch lustig.
Einmal zu oft wurde durch ein Lüftungsgitter oder durch eine Katzenklappe geflohen, fand ich. Also da dachte ich, eine Auswegssituation, ich bin unter Wasser, wurde dann doch kurzerhand durch eine Babyklappe oder diverse Klappen, die vorher nicht im Raum waren. Nein. Also es ist viel Zauberei passiert.
Genau. Also es ist manchmal so, dass man denken würde, da könnte sich ja, weiß ich nicht, Tom Cruise auch noch eine Scheibe abschneiden. So, von der könnte Tom Cruise noch ein bisschen was lernen, wo man so denkt, ist sie jetzt Actionheldin oder warum kann sie das alles? Ja, oder warum weiß sie das alles und kann sie das alles? Ist sie ist Hobby-Actionheldin einfach auch. So ist das ein bisschen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, großartige Serie, 6 Folgen, 40 Minuten sind die lang und großartige Musik. Und da habe ich gedacht, mein Schwein pfeift, als ich das gehört habe. Nämlich direkt in der ersten Folge höre ich doch meinen guten alten Kumpel, Shoutout an
Rolf
dieser Stelle,
Zukowski.
Nixon. Richtig, Rolf.
Okay, oder den du sagst.
Rolf Nixon Zukowski. Und Shoutout an Nixon an dieser Stelle. Großartiger Künstler, großartiger Mensch. Und da gucke ich diese Serie und da kommt sein Song Schnapp in den Jeans. Für alle über 40 Geld. Schnapp ist Money. Zaster, Kohle, Kröten, Moneten, sowas.
Hackching.
Katsching, katsching. Und das kommt dann. Und dann habe ich doch gleich mal eine flotte Sprachnachricht geschickt an den guten Nixon und habe gesagt, Nixon, ich höre dich hier gerade in der Serie. Wie ist denn das passiert und wie fühlt sich das an, seinen Song in einer Netflix-Produktion zu hören? Und dann hat er mir eine fixe Sprachnachricht zurückgeschickt. Und die präsentieren wir Ihnen jetzt, meine Damen und Herren. Nixon.
Ich grüße euch beide und danke für die Einladung. Ich erzähle euch, wie das war. Und zwar war es genau so, dass mein Verlag, der genau für so eine Sachen zuständig ist, dass Songs von einem in Serien oder Filme oder Werbung oder sonst wohin gepitcht werden. Ende letzten Jahres, glaube ich, war das, mir gesagt hat, ey, Schnapp in den Jeans soll zu einer deutschen Netflix-Produktion, da wusste ich noch gar nicht genau, okay, um was geht es jetzt und wie ist dieser Rahmen, in dem das Ding stattfindet. Und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Dann war das so nach dem Motto, okay, alles klar, der Song wurde jetzt genommen. Dann hieß das Ding Biohackers, wusste ich, okay, cool, deutsche Produktion, erste Staffel. Und jetzt kam das raus. Und es war wirklich so, wie ihr sagt, ich wurde überrascht damit. An dem Tag, wo es rauskam. Weil um 9 Uhr morgens habe ich die ersten Instagram-Nachrichten gehabt und wurde auf Stories markiert, wo Leute Netflix gucken und Schnapp in den Jeans läuft. Und natürlich ist es cool. Das Gefühl ist super und es macht Spaß. Und ich finde es cool, dass die Serie auch gut ankommt. Ich habe gesehen, die ist auch auf Platz 1 und dann ist es auch noch so prominent in der ersten Folge. Und der Song läuft über 2 Minuten. Das ist unfassbar.
Herr Nixon. Hören Sie doch auf. Folgen Sie mir gerne auf MySpace.
Also großartiger Künstler, checkt ihn aus, Nixon. Und der hat also auch zu der musikalischen Erfüllung dieser Serie beigetragen.
Mhm. Würde ich sagen. Und die Serie ist ja auch eine Netflix-Serie. Daher kommt sie um den ganzen Welt herum. Und dann kann der Nixon endlich ein Geld verdienen. Wer mit einem Spotify verdient, man kein Geld mehr.
So ist es nämlich.
Ja, und dann ist Herr Nixon einen guten Partie.
Ja, hat er verdient, der Nixon. Wirklich toll.
Und Mona, bevor wir es vergessen, bevor wir diesen großen, wie heißt das, Punktevergabe-Ablauf,
ja,
unser Konzept zerschießen lassen, muss ich noch kurz darauf hinweisen, dass es Wissensbisse gibt. Sie sind aber eigentlich ja, Monas Wissensbisse.
Monas. Nein, heute Marcells Wissensbisse. Wissensbisse. Bei mir heißt Wissensbisse, bei dir ist Wissensbisse.
Mona hat nämlich eine Essstörung und deswegen vergisst sie das gerne. Also, nachdem Netflix den kostenlosen Probemonat abgeschafft hat, gibt es jetzt einige Filme und Serien für umsonst zum Streamen. In einem neuen Bereich auf der Homepage, den Watch-Free-Bereich, kann jeder umsonst beliebte Filme und die ersten Folgen, wisst ihr, wie bei Heroin, der erste Schuss ist oft umsonst, die ersten Folgen mehrerer Serien schauen. Ohne Registration, beispielsweise die ersten Folgen der erfolgreichen Eigenproduktion Stranger Things oder den Film Bird Box, Schließe deine Augen, mit Sandra Bullock, die im Film teilweise aussieht wie der späte Michael Jackson. Liebe Grüße an der Stelle. Laut Unternehmen kann sich der angebotene Gratis-Content von Zeit zu Zeit ändern. Oh Wunder, das ist aber sehr überraschend. Zum Beispiel während des Films Bird Box kann es zu einer Dokumentation werden über die kleine Lerche und ihre Tagesfreizeit. Und die Angebote im Watch-Free-Bereich lassen sich nur über Windows- und Mac-PCs sowie über Android-Geräte konsumieren, iOS, Smart-TVs oder der Amazon Fire TV-Stick werden hingegen nicht unterstützt.
Ja, ist mir nämlich aufgefallen, weil ich habe es auf dem Laptop quasi, habe ich es gesehen und dachte, ach guck mal, und dann habe ich über Handy geguckt, nämlich auch ihr Biohacker, weil ich unterwegs, wie gesagt, ich wollte ja wissen, wie es weitergeht, dann habe ich die gedownloadet, unterwegs weitergeguckt, was ich sonst nie mache, das ist die erste Serie, bei der ich das gemacht habe, und da ist es, habe ich den Bereich dann nämlich auch nicht mehr gefunden. Also nicht erschrecken, liebe Hörer und Konsumenten, wenn ihr das nicht auf eurem Handy findet, auf dem Labby-Toppy geht das, kein Problem. Eben. Das waren Marcel Wissensbisse.
Ohne Mona.
Biohackers. 6 Folgen, 40 Minuten. 4 von 5 fluoreszierenden Mäusen.
Wahnsinn.
Schaut sie euch an, lässt sich gut weggucken, finde ich. 6 Folgen sowieso. Und mit einem Wahnsinns-Cliffhanger am Ende, der die Tür aber mal also aufboxt für die zweite Staffel, oder? Das ist ein Kicksprung.
Ja, weil am Ende gebärt die Hauptdarstellerin eine Katze.
Richtig.
Ist so.
Eine fluoreszierende.
Im Dunkeln, aber man kann alles sehen.
Genau.
Hoioioi,
also da wird die Tür so weit aufgemacht für eine zweite Staffel, weiter geht's nicht, würde ich sagen.
Mhm. Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt.
Und ich gucke jetzt gleich die letzte Folge der Serie, die wir nächste Woche besprechen. Ah. Die ist auch toll. Hoioioi. Das ist richtig gut.
Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Watchlist, der Serienpodcast mit Marcel Mann und Mona. Folgt uns.
Mit uns und mit Mona Mann.
So, folgt uns derweilen bei Instagram, dann verpasst ihr nichts. Da sagen wir euch nämlich, wenn eine neue Folge raus ist und machen so einen fetzigen Swipe-Up rein und so weiter. Und folgt uns auch auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, weil dann sagen die euch auch, guck mal, eine neue Folge Watchlist ist da, die laden es euch dann gleich in eure Mediathek quasi rein. Und da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Oder übernächste, wenn ihr nächste Woche was zu tun habt, zum Beispiel einen Töpfermarkt oder so.
Ja,
das dauert ja manchmal ein bisschen lang.
Nee, das kann man ja auch nicht wissen. Das kannst du nicht wissen. Das kannst du nicht wissen.
Nein. Support your local Töpfermarkt.
So nämlich. Bis dahin, gutes Töpfen.
Gut Topf.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.